Liebe, Liebe und Liebe, Nicht-Liebe. Liebe Gästinnen und Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, Bürgerinnen und Bürger der Augartenstadt.
Radio Augartenstadt, die Sendung des Aktionsradios Wien.
Wenn ich einmal ein Bankerl weiß, zu der die Burschen steig. Ich hoff, es dauert noch eine Zeit, bis zu dem letzten Schweig. Wenn ich dann alles dann sterben soll, so wie ich mir nur weiß. Ja, nur keine Anker ob am 10. Ich steine doch so tanz. Weil bei der Behandlung wird man schier, direkt vom Morgen her wird man schlecht. Wenn ich den Aufwand stichert, wie muss man mir dann auch tun? Den Baumfeinheberlein, das falsche Gold, der Grasmusik, der Blumenwald und extra noch, allein für mich, ein Silbertaxi, ganz aus Glas, mit einem Aufbau wie ein Grundbaum. Ich bitte, Gorsche, lass da Tent davon. Begrub's mich dann schon lieber in einen Luftballon. Oder von mir was in einer gestohlenen Stegelschuhe. Was wir dort draußen mit diesen Weiden, Braten, Wildverwaden, Grabstabak, sind da.
Herzlich willkommen zu Radio Augartenstadt, der Sendung des Aktionsradios Wien. Mischa Händel begrüßt zur ersten Ausgabe im Jahr 2018. Die Musik, die zu hören war, stammt noch aus dem Jahr 2017 und zwar vom traditionellen Abschlusskonzert von Collegium Kalksburg im Dezember. Alle Jahre wieder laden Heinz Ditsch, Paul Skrepek und Vinzenz Witzelsberger zum traditionellen Abschlusskonzert im Aktionsradius bereits seit 1999. Der Aktionsradius Wien blickt auf ein gelungenes und festreiches Jahr zurück. Der Fokus lag auf Festaktivitäten rund um das 25-Jahres-Jubiläums des Aktionsradius am Gaußplatz 11. Im Mai 2017 waren es 25 Jahre, dass der Aktionsradius das Kulturbüro Gaußplatz 11 bespielt. Von Uschi und Dieter Schreiber 1989 als Projekt namens Arbeitskreis Augarten gegründet, folgte 1992 dann der Verein mit Sitz am Gaußplatz 11. Eine über 25-jährige bewegte Geschichte. Die kulturelle Belebung und Aufwertung des Augartens, die Neugestaltung des Gaußplatzes, die Aufarbeitung jüdischer Stadtteilgeschichte, die partizipative Stadtentwicklung und die Weiterentwicklung ab 2007 zu einem Themenveranstalter und Freiraum des Denkens, in dem die Zukunft der Gesellschaft und der Stadt diskutiert wird. Auch diese Sendereihe Radio Augartenstadt ist ein Schritt in diese Richtung. Seit 2014 werden hier Themen aus Politik, Sozialem, Wirtschaft, Kultur und vieles mehr diskutiert. Es sind Interviews mit Menschen, die im Aktionsradius auftreten, zu hören, und Vorträge aus dem Aktionsradius, die kann man nachhören. So auch heute, da geht es bei Radio Augartenstadt um Macht, Ohnmacht und Machtworte. Sie hören Auszüge aus dem Vortrag von Christine Bauer-Jelinek mit dem Titel Machtwort. Das ist gleichzeitig der Titel ihres Buches, das 2016 erschienen ist. Untertitel: Angst, Wut und Ohnmacht überwinden. Klarer denken und entscheiden. Widerstandskraft stärken. Bauer Jelinek war am 28. November im Aktionsradius zu Gast. Im Vortrag und im Buch geht es darum, zu erkennen, wie man manipuliert wird. Ratschläge werden gegeben, wie man mit negativen Gefühlen wie Angst, Wut und Ohnmacht umgehen kann. Denn wir leben in einer Gesellschaft mit einem ansteigenden Angst- und Wutpegel. Dadurch wachsen bei vielen Menschen die Ohnmacht und die Sehnsucht nach dem Machtwort eines starken Mannes oder einer starken Frau. Da der Einzelne die Entwicklung nicht kurzfristig beeinflussen kann, muss jeder nach Wegen suchen, wie er oder sie mit dieser Herausforderung zurechtkommen kann. Christine Bauer-Jelinek ist Psychotherapeutin, Seminarleiterin, Wirtschaftscoach und Autorin. Sie begleitet Menschen bei Karrieren, Krisen und Neuanfängen und gibt Antworten auf Fragen wie: Was ist los mit unserer Gesellschaft, der Politik und den Medien? Was mache ich gegen das Grübeln? Wie wehre ich mich gegen Machtspielchen und Übergriffe? Was bringt eigentlich mein gesellschaftspolitisches Engagement? Hören Sie nun Auszüge aus dem Vortrag vom 28. November, Christine Bauer-Jelinek mit Machtwort, wie man Wut, Angst und Ohnmacht konstruktiv einsetzen kann. Uschi Schreiber vom Aktionsradius führt kurz in den Abend ein.
Heute wird es eben hier vor allem um diese Themen Macht und Ohnmacht gehen. Gefühle wie Angst, Wut, die natürlich auch vorherrschen. Der Begriff Wutbürger ist ein Begriff, den kennen wir noch gar nicht allzu lange. Also der hat auch mit der heutigen Zeit zu tun. Und Frau Dr. Bauer-Jelinek wird in ihrem Vortrag auch auf diese Aspekte eingehen, Möglichkeiten aufzeigen, wie man eben diese negativen Gefühle vielleicht auch in eine konstruktive Form umwandeln kann für sein persönliches Leben. Ja, jetzt begrüße ich Frau Dr. Bauer-Jelinek und bitte Sie auf die Bühne und wünsche Ihnen und uns allen einen sehr spannenden, anregenden und informativen Abend. Gute Unterhaltung.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für die Einbegleitung. Ich bin ja sonst immer als Gast hier schon seit vielen Jahren und höre diese sehr interessanten Themen und Vortragenden und freue mich heute mal, meine Themen hier beitragen zu dürfen. Ich hatte bei den Überlegungen, wie ich es anlegen möchte heute Abend, dasselbe Problem, wie ich es beim Buchschreiben hatte. Es gab eine Seitenzahlvorgabe vom Verlag und als ich ungefähr die Hälfte geschrieben hatte, war die Seitenzahl aus. Also diese Themen sind einfach so vielseitig und so komplex und ich bin zwar eben von der Psychotherapie herkommend, von der Pädagogik herkommend, als Coach und Seminarleiterin auf der Seite der sozialen Arbeitswelten oder der sozialen Welt. Aber das Politische ist einfach die Grundlage dafür, wie wir uns heute positionieren, wie wir mit uns umgehen. Und ich schaffe es einfach nicht, sowas wie Kosmetik auf Pestbeulen anzubieten. Also so positives Denken, was wir in den 80er Jahren hatten, wenn man genug positiv denkt, dann hat man auch wieder einen Job bekommen. Das lag weniger am Positivdenken als an der Jobsituation. Heute können sie lang positiv denken und es sind die Zeiten, die die Menschen brauchen, wenn sie 40, 45 gut ausgebildet sind, immer länger, bis sie wieder einen Job bekommen. Und da hat sich meine Arbeit dann auch von den Positionen der Psychotherapie, der gewaltfreien Kommunikation und Ähnlichem dann doch begonnen stark zu unterscheiden, weil ich mich des Machtthemas angenommen habe. Und das Machtthema ist einfach ein Tabuthema. In der gesamten Psychotherapieausbildung gab es das Thema Macht nicht. Vielleicht ist das heute schon ein bisschen anders, aber es wurde pathologisiert. Das heißt, Menschen, die nach Macht streben oder überhaupt nur Macht sich damit beschäftigen, sind tendenziell als krank betrachtet worden. Und ich bin ja selber auch so aufgewachsen in den 80er Jahren als Psychotherapeutin. Ich habe mir gedacht, wenn man alle Menschen therapiert, dann wird die Welt gut und friedlich und sozial sein. Und gerade natürlich mit der Veränderung der politischen Lage musste man sehen, dass das ein Mondfenster war, die 70er Jahre und die 80er Jahre, wo vieles möglich war, weil die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen es ermöglicht haben. Und dass in dem Moment, wo sich die ändern und verschärfen, auch alle die Mechanismen wieder zum Tragen kommen. Und jetzt in einem Tempo, dass man ja die Ohren anlegen muss, weil man gar nicht glaubt, dass es so schnell gehen kann, dass sich Dinge verändern, von denen wir gedacht haben, ja, das haben wir jetzt und das bleibt jetzt so und der Frieden bleibt so und auf einmal ist alles anders gekommen. Das heißt, ich habe heute zwei Teile mir vorgenommen, wie es auch im Buch sind. Der erste Teil ist schon ein Überblick darüber, wie sich aus meiner Sicht die politische Lage darstellt. Und im zweiten Teil, was ich empfehle, was man dann damit als Individuum tun kann. Da geht es dann schon darum, dass ich als Coach spreche und auch das, was ich in den Stunden mit meinen Klienten und Klientinnen mache, zu sagen, ja, was machen wir jetzt? Warten Sie, bis die Welt besser wird, dann wird sie das vielleicht für Sie nicht ausgehen. Wie ist diese Diskrepanz zwischen, ich möchte so nicht leben, aber es ist jetzt so. Das ist etwas, was man im Kopf einfach mal zusammenbringen muss, ohne zu resignieren, hier sich so zu verhalten, dass man nicht aufgibt und trotzdem überlebt. Das ist gar nicht so einfach. Und dazu jetzt ein flotter Durchgang. Die Charts, also die PowerPoint-Präsentation, kann ich Ihnen gerne mailen, wenn Sie sich hinten in meine Liste eintragen mit der E-Mail-Adresse. Dann brauchen Sie keine Charts fotografieren oder mitschreiben, dann brauchen Sie nur zuhorchen und mitdenken. Die erste Frage, die sich gestellt hat und die mir auch von den Journalisten immer wieder gestellt wird, ist, ja, ist jetzt wirklich mehr Wut und mehr Angst und mehr Ohnmacht oder war das nicht immer so? Ich habe mich das selber gefragt, werde ich einfach nur alt und mache jetzt das, was meine Mutter immer gemacht hat und ich mir vorgenommen habe, das mache ich nie, zu sagen, früher war alles besser. Wobei das in der Generation davor halt auch wirklich problematisch war, während wir zurückblicken auf die 70er und 80er Jahre, meine Generation, und es wirklich objektiv andere gesellschaftliche Bedingungen und Chancen gegeben hat, die sich jetzt wieder schließen. Also die erste Frage ist, gibt es mehr davon oder ist das alles nur eine Einbildung oder ein Medienhype? Die Evidenz zeigt uns, und das sagen auch die Studien, dass hier der Stress, der Druck und das Klima in der Gesellschaft sich schon deutlich verändert hat. Es wirkt wie der Wetterbericht, es wird rauer, es wird kälter, auf jeden Fall wird es immer schlechter und nichts wird in den letzten Jahren besser. Zumindest haben wir nicht den Eindruck, dass irgendetwas besser würde. Diese Abnahme von Loyalität und Solidarität, die wenig Anerkennung, wenig Würde, dieses Überleben müssen, das zeichnet die Situation von vielen Menschen aus. Und zwar von denen, die einen Job haben, die haben meistens zu viel Arbeit und die, die keinen Job haben, leiden darunter, dass sie eben keine Arbeit haben. Und ein interessantes, objektives ein Maßstab sind die Börsenberichte. Wenn man schaut, worin man investieren soll, dann sieht man, dass bei den Pharmaaktien besonders die Antidepressiva zunehmen, dass zunehmen die Angstmedikamente oder die Medikamente gegen die Angststörung oder gegen Ängste, die Schlafmittel und die Aufputschmittel. Freudig wird immer berichtet, dass der Alkoholismus zurückgeht. Aber im gleichen Ausmaß steigen nicht nur die illegalen Drogen, die auch, aber es steigt auch der Medikamentenkonsum. Diese vielen Gründe, die man hier zusammenzählen kann, da zähle ich jetzt eigentlich das Programm des Aktionsradios auf, aber ich möchte es trotzdem zusammenfassen, denn zu jeder dieser Zeilen gibt's Bücher und gibt's hervorragende Vortragende, die sich genau damit beschäftigen. Die Gründe dafür, was ist passiert seit den 80er Jahren, Anfang der 90er Jahre, wir haben keinen Krieg hier erlebt, wir haben keine Revolution erlebt, wieso ist alles anders? Wieso ist die Gesellschaft nicht mehr dieselbe, in der wir uns befinden und wann hat's angefangen? Hat man lange herumgerätselt, bis es dann auch aufgearbeitet wurde. Angefangen hat es mit dem Zusammenbruch des Sozialismus, des Kommunismus, mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und mit dem Gleichgewicht des Schreckens, das nicht mehr existierte. Und dann konnte der Kapitalismus sich so richtig ausbreiten. Und wer sich noch erinnert an die Medienberichte damals, da wurde vom siegreichen System geschrieben. Das heißt, es ist jetzt ganz klar, der Kommunismus war ein Irrtum der Geschichte und es war ganz klar, dass der fallen musste und der Kapitalismus ist das siegreiche System, das sich bewährt. Und weil es kein Gegengewicht mehr hatte, konnte er sich auch dementsprechend radikalisieren und ausbreiten. Und dann muss man ja auch bedenken, dass zu der Zeit der Großteil der Länder in Europa sozialdemokratisch regiert waren. Und wenn Sie heute schauen, wie die Lage ist, dann sehen Sie auch, dass sich hier doch einiges deutlich verändert hat. Was sich auch verändert hat, ist der Umgang der Medien. Die Veränderung von Bericht zu Manipulation, da habe ich eine eigene kleine Einheit eingebaut, weil ich so wichtig finde, dass wir alle, jeder und jede, das durchschauen können. Und wir verarbeiten Informationen sehr oft falsch. Das heißt, wir gehen dem auf den Leim, was uns vorgelegt wird. Da wird ein Hölzel geworfen, alle springen wir drauf, die Medien springen drauf. Im Moment können wir uns alle darüber aufregen, dass die Schulnoten wieder eingeführt werden, dass dahinter das Bildungssystem krank gespart wird, das ist schon lange wieder draußen aus den Medien. Die Schulnoten sind das Thema. Das heißt, diese Art, wie eben Information verbreitet und verarbeitet wird, hat sich auch geändert. In der Gesellschaft haben die Menschen Ängste, Wut und Sorgen über Radikalisierung, Populismus, Flüchtlings- und Migrationsströme. Bricht die EU zusammen? Bricht der Euro zusammen? Ist Brexit arg oder nicht arg? Terror, soziale Unruhen, alles das beschäftigt uns in einem Ausmaß, weil wir auch dauernd damit konfrontiert werden. Und der kulturelle Wandel, was ist mit Ehen, was ist mit Partnerschaft, was ist mit den Geschlechtern, was ist mit den Kindern, was ist mit den Alten, alle diese Fragen beschäftigen uns und mehr als wir Zeit und Kapazitäten dafür haben. Und das ist jetzt wieder das Coaching-Thema, mit dem die Menschen kommen. Job, Jobverlust, Jobsuche, die Jungen, die lange gar keinen Job bekommen und die Älteren, die keinen Job mehr bekommen. Und auch das hat sich geändert. Meine Generation, wir haben es uns aussuchen können. Wenn wir was studiert hatten oder fertig waren, es hat die Matura schon gereicht, dann konnte man sich's aussuchen, dann war so das Thema, ist Beruf und Berufung, das musste Sinn haben. Solche Fragen konnten wir uns leisten. Und wenn irgendjemand in seinem Job unzufrieden war, auch im Anfang des Coachings bei mir, dann haben wir gesagt, ja, was wolltest du immer schon werden? Und in 3 Monaten hat er den nächstbesseren, besser bezahlten Job gehabt. Heute kann man sich diese Fragen, ob etwas Berufung ist und Sinn macht, sehr schnell abschminken, weil meine erste Frage im Coaching heißt immer, müssen Sie Geld verdienen? Und wenn jemand sagt, ja, mach mal was anderes, als wenn er nein sagt. Weil die Überlebensfrage einfach für viele gerade in dieser Lebensphase so stark wirksam ist. Das sind Menschen, die haben ja den Lebensstandard auf 2 Verdiener aufgebaut. Das heißt, die Kinder studieren, das Haus oder die Wohnung ist nicht abbezahlt. Und dann verliert einer dieser Verdienenden den Job und dann bricht das ganze System zusammen. Und dann ist die Frage, ist der Job Berufung relativ müßig? Dann kommen die Überlebensfragen wieder stärker heraus. Und was ein Spezialthema von mir ist, ist der Zeitmangel, den die Menschen haben und die sogenannte Care-Krise, das heißt die Fürsorgekrise, dass eigentlich niemand mehr zu Hause ist. Niemand zu Hause, der sich um Kinder kümmert, niemand zu Hause, der sich um Beziehungen kümmert, niemand zu Hause, der sich um Partnerschaften überhaupt auch nur Zeit hat. Weil wenn beide Vollzeit arbeiten, heißt das, sie sind mindestens 50 Stunden in der Woche außer Haus. Und wie sich das dann ausgehen soll mit allem, was wir noch möchten, von Yoga bis Selbstverwirklichung und politischer Arbeit, wann soll das passieren? Ja, und dann sitzen wir halt da und wir hätten gern solche Werte, solche Themen wie Gerechtigkeit, Freiheit, Sicherheit und Fürsorge. Und Sie sehen schon, dass diese Begriffe dann immer nur auf Wahlplakaten stehen. Also immer wenn Wahlen sind, tauchen diese Begriffe auf, meistens nur noch ein Wort, weil ganze Sätze können wir ja nicht mehr verstehen. Das sind die humanistischen Grundwerte, mit denen wir in Mitteleuropa aufwachsen, ohne dass wir darüber nachgedacht haben und sehr lange waren sie auch gar nicht thematisiert. Und nun sind wir in der Situation, alles das, was ich jetzt so ein bisschen flott runterdekliniert habe, führt dazu, dass der Druck auf uns Einzelne enorm gestiegen ist und zwar auf vielen Ebenen. Der Zeitdruck, der Stressdruck, der Druck von Angst und Wut, alles das führt zu einer enormen Belastung. Und jetzt ist der Mensch so gebaut, dass er zwar sehr viel aushalten kann, dass wenn man mit Generationen redet, die Kriege erlebt haben, dann weiß man, dass die Menschen fast unendlich belastbar sind, wenn sie irgendwo das Gefühl haben, das hört wieder auf. Also es ist eh so, dass auch Kriege dann lang dauern. Aber irgendwo hat man das Gefühl, es hört wieder auf. Und heute weiß man nicht, wann es wieder aufhört. Und eigentlich wird's mit jeder Runde noch schlimmer. Und das ist das, was die Menschen so belastet und entweder wütend macht, dann kommen eben die Wutomas, die Wutwirte und die Wutbürger und was immer sonst noch unter Wut zusammengefasst wird, und die politische Situation mit der Sehnsucht nach einem starken Mann, einer starken Frau, die soll endlich ein Machtwort sprechen, damit er ruhig ist. Deswegen heißt das Buch auch so, weil es darum geht, diese Sehnsucht, es soll aus sein. Ich will nicht mehr nachdenken, ich will nicht mehr entscheiden, ich kann das nicht mehr, ist das alles viel zu komplex. Das möchte man gerne weghaben. Und daher ist aus meiner Sicht die Chance, die eigentlich für linke Bewegungen und Parteien gegeben wäre in dieser Situation, die wird ständig vertan, weil dieser Ruf nach dem starken Mann und nach der Macht, die man sieht, immer größer wird, während Linke, sage ich jetzt mal, von ihrem Wertesystem her eher hier ein ambivalentes Verhältnis haben. Und auch hier höre ich, ständig wird von der Ohnmacht gesprochen. Also ständig sprechen wir darüber, was wir alles nicht können, wo wir uns nicht durchsetzen können. Die Macht haben immer die anderen und nicht wir. Das ist sowieso schon mal ein Zeichen dafür, dass der Hegemon, die herrschende Schicht sich durchgesetzt hat, wenn man ihre Parameter glaubt. Wenn man ihre Paradigmen glaubt, dann sind wir sozusagen alle vereinnahmt in dieses System. Aufgelöst wird der Titel vom Buch auch dadurch, dass es nicht für uns jetzt nur in Notfällen darum geht, ein Machtwort zu sprechen, weil ein Machtwort ist wie ein Schwert. Das heißt, mit einem Machtwort versucht man, ein Ende zu erreichen. Aus, ich will nicht mehr, Schluss, Ende. Und wenn man das kann, dann hat man sich einmal durchgesetzt. Aber damit kann man keine Gesellschaft gestalten auf die Dauer und auch keine Beziehungen. Es geht darum, mächtige Worte zu sprechen.
Liebe, Liebe und Liebe, nicht Liebe. Liebe Gästinnen und Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, Bürgerinnen und Bürger der Augartenstadt.
Radio Augartenstadt, die Sendung des Aktionsradios Wien.
Damit sind wir bei dem Thema Macht. Macht ist ein Begriff, wenn man so rumfragen würde in der Fußgängerzone, was halten Sie davon, kommen lauter negative Zuschreibungen. Wir haben im Allgemeinen ein negatives Bild. Macht haben immer die anderen, Macht ist mit Machtmissbrauch verbunden und wir sind diejenigen, die zu wenig Macht haben, eher ohnmächtig sind, unterdrückt sind, leiden oder nicht wissen, wie wir jetzt zu der Macht kommen sollen, um unsere Ziele durchzusetzen. Zu dem Thema, und darum habe ich gesagt, ich habe Entscheidungsschwierigkeiten gehabt beim Vorbereiten, weil das insgesamte Programm 6 Tage lang dauert. Und das heißt, ich musste, nachdem Sie nicht so lange hier bleiben werden, hier Entscheidungen treffen. Und das ist jetzt eine Auskoppelung aus dem Buch Die helle und die dunkle Seite der Macht mit der Frage, wie definiere ich es überhaupt für das Individuum? Weil es gibt genug Bücher über Herrschaftssysteme aus der Soziologie, aus der Politologie, aber das nutzt Ihnen nichts, wenn Sie morgen sich durchsetzen sollen oder wollen. Sie müssen wissen, wie Sie als Person zu einem Verhalten kommen, dass Sie Ihre Ziele durchsetzen können, und der Untertitel heißt auch so, und es dann auch noch mit Ihren Werten vertreten können. Also der Gegenpendelschlag nach der Tabuisierung waren ja die Bücher, wie werde ich ein Charakterschwein? Also wie werde ich jetzt auch so arg, so böse, wie mache ich Karriere auf die fiese Art, Hexen kennen keinen Karriereknick. Also es gab eine ganze Reihe, jahrelang eine Reihe von Büchern, Publikationen, die den Gegenpendelschlag ausgemacht haben zu der vorherigen Tabuisierung. Denn wie ich begonnen habe, Ende der 90er Jahre mich damit auseinanderzusetzen, da gab es überhaupt keine populärwissenschaftlichen Bücher zu dem Thema, sondern da hätten sie müssen Foucault lesen oder Hannah Arendt, und das neben ihrer sonstigen Arbeit. Macht also, so wie ich es sehe, ist immer dann im Spiel, wenn sie einen Willen haben, es gibt jemanden, der was will, und jemanden, der das nicht will. Also immer, wenn ein klassischer Interessenskonflikt zwischen Personen oder Gruppen oder Gesellschaftsteilen vorhanden ist, ist alles, was sie dann tun, dem Machtbereich zuzuordnen. Das ist schon einmal ein erster Schritt des Verständnisses, weil Macht haben wir meistens auch so hoch eskaliert im Kopf. Das heißt, immer erst dann, wenn schon Machtkampf ist. Aber wenn jemand was will und der andere will das nicht, dann tut sich eine Blackbox auf. Und in dieser Blackbox sagt jeder was, tut jeder was, schaut irgendwie und alles, was da drinnen ist, sind Mechanismen der Macht und Machtinstrumente. Also sie kommen am Abend nach Hause, sagen zu Freund oder Freundin, ich möchte gerne ins Kino gehen. Partner oder Partnerin sagt, super, das will ich auch schon den ganzen Tag. Was schauen wir uns an? Na, den neuen Film mit der Nina Broll, weil die kennt ja jetzt jeder. Und deswegen machen wir das gerne. Okay, einer will was, niemand hat was dagegen, brauchen sie keine Macht, im besten Fall haben sie einen schönen Abend. Kommen Sie nach Hause und Partner oder Partnerin sagt, nein, gar keinen Fall. Also heute Fußball schauen, mit dem Kind Mathematik lernen, Buch fertig lesen, Kuchen backen, was auch immer. Nein, heute geht's nicht. Widerstand. Und sofern Sie immer noch ins Kino gehen wollen, ist in der Blackbox jetzt alles Mögliche drinnen. Sie können jetzt sagen, aber der Film ist doch so gut, das ist ein österreichischer Film, da spielen doch so viele bekannte Schauspieler mit und den wollen wir doch schon lange sehen, argumentieren. Oder Sie können sagen, nie machen wir das, was ich will, immer passiert nur das, was du sagst, schon ein bisschen mehr eskaliert. Oder Sie sagen, das war jetzt mein letzter Versuch, jetzt trennen wir uns. Ganz hoch eskaliert. Alle Eskalationsstufen sind in dieser Blackbox drinnen und meistens schwanken wir rauf und runter während einer Verhandlung. Und manchmal braucht man nur die Augenbraue heben und der Partner geht mit ins Kino. Also auch die nonverbalen Sachen sind da drinnen, die nonverbalen Ebenen auch. Das also zu dem Thema, wie ich die Macht sehe und wie sie dazu kommen, ihre eigene Machtkompetenz zu verstärken und zu vergrößern. Diesen zweiten Teil daraus oder einen nächsten Erklärungs- und Definitionsschritt brauchen wir hier zum Wertewandel. Nämlich, das steht jetzt so wertneutral im Raum, Macht ist Weh und Weh, Wille und Widerstand, da ist ja noch keine Frage von Verantwortung und Ethik gestellt. Weil man müsste sich jetzt die Frage stellen, wer darf denn was wollen überhaupt? Also ist jetzt jeder ganz wertneutral, kann jeder einfach wollen, was ihm einfällt, oder gibt es da andere Kriterien auch noch? Und um zu beurteilen, ob Machtmissbrauch vorliegt, brauchen Sie immer zwei Ebenen. Das eine ist die äußere Ebene, ist es verboten, gibt es ein Gesetz dazu oder eine Norm dazu, äußere Legitimation, und das andere ist das Gewissen. Und Sie sehen auch bei den politischen Aktionen, also es ist verboten, einen bewaffneten Aufstand zu machen, um ein System zu stürzen, trotzdem machen es die Menschen. Warum? Weil sie sich selbst legitimieren. Dann müssen sie aber das Risiko in Kauf nehmen, dass sie verhaftet werden, erschossen werden. Das gesamte Risiko liegt dann bei ihnen. Am leichtesten ist es natürlich, wenn das zusammenpasst, wenn man das, was man darf, auch will. Aber das ist in unserer Gesellschaft halt immer seltener der Fall. Weil auch im Coaching kommen dann Menschen, die sagen, ich muss 20% der Belegschaft abbauen, kündigen. Ich schaffe das nicht. Ich kenne die Leute, die sind gut, die Gewinne steigen und ich muss die Leute entlassen. Ich kann nicht schlafen, ich bin fertig, ich kann nicht und ich kann auch nicht kündigen, weil ich dann keinen Job habe. Das sind wirkliche Krisen der Legitimation. Der darf das machen, der muss das sogar machen, weil er sonst seine Ziele nicht erreicht. Aber wenn er sich selbst nicht legitimieren kann, dann kommt es zu schweren Diskrepanzen. Die dunkle Seite der Macht ist eben dann, kann man dann beurteilen, was ist Machtmissbrauch, ist jemand legitimiert oder wie sieht es dann eben mit den Gewissensbissen aus?
Thank you.
Radio Augartenstadt, Mischa Händel am Mikrofon. Sie hörten den ersten Teil des Vortrags von Christine Bauer Jelinek mit dem Titel Machtwort und Musik von Primary Rocks, aufgenommen beim Erdball 2017. Der Erdball findet jedes Jahr im Jänner statt, so auch am Freitag, 26. Jänner. An diesem Abend führt die erste Stadtflucht des Jahres zum Erdball in Friedel-Umscheids Kellerlabyrinth nach Herrn Baumgarten. Bereits zum 18. Mal findet der Ball tief unter den Wurzeln der Weingärten statt. Musik unter anderem von Skolka, Tini Trampler, Los Gringos, Trio Albtrieb, Orne Vicorne, ein Volksprojekt, Genussgeiger, Richard Weiß, Vino Brass und vieles mehr. In weiterer Folge hören wir nun den zweiten Teil des Vortrags von Christine Bauer Jelinek. Es geht darum, Angst, Wut und Ohnmacht zu überwinden, klarer zu denken und zu entscheiden und auch die eigene Widerstandskraft zu stärken in einer Gesellschaft mit einem ansteigenden Angst- und Wutpegel.
Und nun kommt der Übergang zu dem Thema, wie gehen wir mit Angst und Wut um, weil sich die Legitimationsfrage natürlich ändert. Das ist nichts Fixes, das ist nicht etwas, wo man sagt, ich weiß jetzt, was man darf und das ist immer so, das war in früheren Kulturen so, aber das ist ja heute nicht mehr so. Früher haben sie einmal in eine Gesellschaft hineinwachsen können, einmal einen Beruf gelernt und das hat dann gereicht, meistens bis zur Rente und da hat sich nicht viel verändert. Heute ändert sich die Gesellschaft rasch. Es ändern sich natürlich auch die Machtverhältnisse in den Unternehmen. Brauchen sie nur irgendwie zusammengelegt werden, einen anderen Eigentümer kriegen und schon ist alles anders. Es ändern sich die Gesetze, das sieht man ja wenigstens noch. Also das kann man ja noch leichter feststellen. Aber es ändern sich die Werte und damit die Grundlage von Bewertungen. Und es bedarf einer Anstrengung, diese neuen Bedingungen zu erkennen und das Handeln darauf abzustimmen. Das heißt, zu entscheiden, gehe ich mit oder gehe ich in den Widerstand? Und wenn ich in den Widerstand gehe, kann ich mir das leisten? Weil, was ich auch im Coaching den Menschen schon immer in unserer Kultur sagen muss, sich selbst zu opfern und nichts dadurch zu bewegen, ist nicht intelligent. Es ist einfach nicht sinnvoll. Wenn sie sich opfern, dann muss man irgendwas damit bewirken. Aber nur jetzt, ich weiß es nicht, irgendeine sinnlose Aktion zu machen, um dann den Job zu verlieren, das muss man sich vorher überlegen. Und dann bekomme ich natürlich immer den Vorwurf, ich würde die Menschen sozusagen zum Mitläufertum und zur Resignation anleiten, was ganz und gar nicht meine Absicht ist. Aber es geht schon darum, sie nicht zu sinnlosen Handlungen und zu Kanonenfutter zu machen und sie rauszuhetzen, wie doch oft propagiert wird, ja, da werde ich halt und sag halt was und protestiere halt. Ja, und dann? Meine Frage ist immer, und dann? Oder gibt es sinnvollere, strategischere Möglichkeiten, eine Gesellschaft zu verändern? Der Wertewandel ist schleichend passiert, er ist nicht eben durch eine Revolution entstanden, sondern ganz langsam. 10 Jahre lang haben die eigentlich dagegen sein hätten müssen, das komplett verschlafen. Da gab's noch den dritten Weg in der Sozialdemokratie, die solidarische Turbo-Hochleistungsgesellschaft. Es gab den Versuch, das Geld auch für die Sozialdemokratie arbeiten zu lassen, weil man gedacht hat, was die anderen können, kann auch unsere Bank. Dass das alles so nicht aufgegangen ist, wissen wir heute. Das hat man damals einmal halt gedacht, das können wir auch. Ich möchte Ihnen jetzt auf 2 Charts zeigen, wie dieser Wertewandel, über den ja viel geschrieben ist und den Sie auch alle selbst schon überlegt und reflektiert haben, aber welche 2 Gegenpole sich hier aufgetan haben, weil dann sehr klar wird, wie die Strategien laufen müssen und mir auch sehr klar geworden ist, warum die Linke in der Krise ist und warum die Linke nicht die Gelegenheit nehmen kann und noch immer nicht nimmt, um daraus was zu machen. Wo kommen wir her? Unsere Kultur, ich gehe nicht zurück zu den Römern und zu den Griechen, es reicht die Aufklärung, die jetzt wieder öfter in aller Munde war und in den Medien, vor Zeit lang haben wir sie ganz vergessen, aber seit den Flüchtlingsströmen haben wir sie wieder, die Aufklärung als Basis, die unsere Werte bestimmt. Freiheit, Gleichheit, Solidarität als die Grundwerte, Gemeinschaft, da fängt es schon an, es ist dass wir, wir kommen aus einer Wir-Gesellschaft, das heißt, Gemeinschaft ist wichtiger als der Einzelne. Soziale Gerechtigkeit, da muss man immer schon ein Eigenschaftswort davor schreiben, weil Gerechtigkeit ist bereits ein Mutant. Das ist einer dieser Werte, die mit einem anderen Inhalt gefüllt wurden. Teilen und umverteilen als Aufgabe des Staates, und zwar von unten nach oben, weil umverteilt wird jetzt auch, aber umgekehrt. Hier in diesem Wertekanon hatten wir das Bild einer Gesellschaft, es war schon eine Klassengesellschaft, ist nicht wie im Kommunismus eine klassenlose Gesellschaft die Vorstellung gewesen, aber man hatte den Wert oder man wollte, dass die Gesellschaft gemeinsam wächst. Also wenn ein Staat in der Gesellschaft reicher wird, dann sollten auch die Randgruppen reicher werden. Also wir wachsen immer gemeinsam, schon in Unterschieden. Und in meiner Jugend, wenn irgendwie eine Gruppe nicht partizipieren konnte, dann haben wir uns überlegt, wie muss man die Gesellschaft ändern. Heute müssen sie sich überlegen, wie ändern sie sich. Weil die Gesellschaft wird im Sinne eines Naturgesetzes dargestellt und wer nicht dazu passt, der muss sich anpassen. Mitbestimmung als einer der Grundwerte, das ist auch so ein Changeling, weil er auch vereinnahmt wurde. Viele Leute glauben, sie können mitreden in den Unternehmen, sind dann in Steuergruppen oder in Arbeitskreisen und das, was sie dann produziert haben, findet nirgendwo Beachtung. Und das demotiviert natürlich auch enorm und macht wütend und ohnmächtig, weil wenn sie das dritte Mal in einem Arbeitskreis gesessen sind und sie was ausgedacht haben und dann wurde genau das Gegenteil beschlossen, dann wird die Motivation deutlich sinken. Das ist also das, wo wir herkommen. Was ist passiert? Und jetzt werden Sie gleich jede Menge Slogans wiedererkennen, weil das herrschende Wertesystem hat sich eingebürgert, es neoliberal zu bezeichnen, was schon einmal ein Propagandaerfolg der Gegner ist. Es neoliberal zu bezeichnen, und die Linke, die Medien haben das übernommen, es ist kein neoliberales System. Es ist ein marktfundamentalistisches System, nur das klingt nicht so gut. Und es ist einfach den Systemvertretern gelungen, dass die Gegner Neoliberalismus dazu sagen. Das ist schon einmal ein riesiger Propagandaerfolg, wenn die Gegner das Wording übernehmen, das man selbst haben möchte. Also jetzt habe ich es auch aufgeschrieben, damit wir wissen, wovon wir reden, weil es heißt halt einfach so, man müsste es aber Marktfundamentalismus nennen oder Raubtierkapitalismus, gibt es ja jede Menge bildhafte Sprache dazu. Freiheit gibt es noch immer, ist auch ein Mutant. Frei sind nämlich nicht mehr die Bürger. Wenn sie sich bewegen wollen, müssen sie durch einen Nacktscanner und immer mehr Einschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit. Aber was sich bewegen kann, ist das Kapital auf Knopfdruck um den Erdball und natürlich die Waren. Dazu haben wir diese ganzen Freihandelsdiskussionen gerade. Differenzierung, sind wir nicht mehr gleich. Jetzt sind wir verschieden, aber so verschieden, dass daraus nicht eine Vielfalt entsteht, sondern eine Spaltung entsteht. Wettbewerb. Angeblich ist ja der Staat ein schlechter Unternehmer und deswegen ist Privatisierung ja das gewesen, was man propagiert hat. Und wir sehen schon die Folgen. Mobilität und Flexibilität. Wenn bei uns, wir wollten, in unserer Gesellschaft will man eher dort sein, wo man seine Freunde hat. Aber das ist heute alles nicht mehr so. Überall arbeiten, 3000 Kilometer, woanders sein, alles das wird verlangt. Leistungsbereitschaft, nur leistungsfähige Individuen sind geachtete Individuen. Also wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und hier kommt die religiöse Hintergrundfolie zutage. Unser alteuropäisches System war christlich-katholisch. Und dieses ist christlich-kalvinistisch, protestantisch. Das heißt, Reichtum ist Gott gewollt. Sie können das aus dem angloamerikanischen Raum herleiten. Reichtum, je reicher Sie sind, umso eher sieht man, dass Sie ein gottgewolltes Leben führen. Das können Sie im Flugzeug erleben, weil ein Amerikaner wird Sie fragen, how much do you earn? Die Europäer fallen vom Sessel halb, weil das also eine absolut unmoralische Frage ist. Die Europäer können sie eher nach ihrer sexuellen Orientierung fragen als nach dem Geld. Also Leistung, Leistung, Leistung. Und wer nichts leistet, ist ein Kostenfaktor. Kann man gerade wieder erleben in den politischen Diskussionen. Was ist jetzt mit unserer Daseinsfürsorge, die wir im katholischen System hatten? Das heißt, jeder Mensch, der existiert, hat eine Berechtigung, auch existenziell erhalten zu werden. Die gibt's auch nicht mehr, sondern es gibt Wohltätigkeit und Charity. Gerade wieder viele Gelegenheiten, Punsch zu saufen, zu essen, zu wandern, für den guten Zweck. Also Sie haben überall die Möglichkeit, mit Ihrem Alkoholkonsum was Gutes zu tun. Und natürlich, was wir auch wissen, die Menschen, die viel Geld haben, die haben steuerschonende Stiftungen, wo sie dann Wohltätigkeit tun können. Aber was jetzt aus der, es klingt also selbstverständlich, was aus der Machtsicht jetzt wesentlich ist, was ist dadurch passiert? Vereine und Individuen, Künstler, alle konnten mit einer gewissen Daseinsvorsorge ein gewisses kritisches Denken sich bewahren. Jetzt müssen sie sich so verhalten, dass jemand für sie spenden will. Das heißt, das ist der größte Durchgriff eines Systems in eine Gesellschaft. Wenn es einem System gelingt, so durchzugreifen, dass alle nur noch leben können, wenn sie das tun, was das System will, dann sind wir durch. Dann ist der Herrschaftssystem errichtet. Also wenn Sie ein Verein sind und Sie wollen, dass jemand Sie sponsert, müssen Sie zu dessen Firmenwerte passen. Sonst spendet er nichts und sonst sponsert er Sie nicht. Und noch eine wesentliche Veränderung, Eigenverantwortung. Wie ich schon gesagt habe, es gab eine Verantwortung des Staates, es gab eine Fürsorgepflicht der Unternehmen. Jetzt, wenn Sie nicht gesund, reich, attraktiv und sexuell aktiv sind, sind Sie selber schuld. Das heißt, können es nicht mehr kommen und irgendjemanden dafür verantwortlich machen. Entweder Sie haben einen Coach oder Sie brauchen einen, weil das ist das, was unter dem... Meine Branche boomt deswegen. Ja, nicht nur die Schönheitschirurgen, die Menschen passend machen, sondern auch innerlich muss man passend sein. Das heißt, sie müssen angepasst werden. Und viele... Es gab gerade einen Vortrag im Club of Vienna, Psychotherapie als Handlanger des Neoliberalismus, wird man eben angepasst. Oder man wird, das was meine Botschaft ist, so strategisch und realistisch, dass man auch in ganz widrigen Zeiten ein Leben führen kann, das möglich ist. Ich sage nicht, dass gut ist, aber mit dem man eben leben kann. Also Eigenverantwortung hat der ganz große Kernwert dieses Systems. Was immer Ihnen nicht passt, Sie sind selber schuld. Love it or change it. Oder denk positiver oder mach eine Therapie oder geh zum Coach oder geh ins Yoga oder häng dir irgendwelche Klangschalen auf. Es ist einfach an dir, dass du dich passend machst. Und damit geht natürlich auch enorm viel politische Kraft ins Leere. Ja, es ist ein Überlebens, ich werfe das niemand vor, weil ich davon ausgehe, dass jeder mal überleben muss. Aber es ist ein Machtmechanismus, den das herrschende System verwendet, um die Leute auch von einer politischen Arbeit abzuhalten. Erstens haben wir keine Zeit und zweitens einmal, ich habe so ein gutes Bonmot auf Twitter gelesen, weil da ist gestanden, werden wir, wenn eine schwarz-blaue Regierung kommt, wieder Donnerstagsdemonstrationen haben. Und da stand die Antwort drauf, nein, weil da habe ich Yoga. Und ich fand das so treffend, was sich in dieser Zeit geändert hat. Es wird nicht dasselbe passieren, was damals passiert ist, ja? Jeder muss sich immer mehr um sich selber kümmern.
Wenn Sie Fragen haben, zeigen Sie auf und ich komme mit dem Mikro zu Ihnen, damit alle gut hören können.
Es ist weniger eine Frage als eine Anregung. Sie haben gesagt, wenn wir zu sehr in den Gefühlen bleiben, in diesen Zweitgefühlen, das sollten wir abstellen. Der Meinung bin ich auch. Kann man aber nicht daraus auch etwas lernen, wenn man die Zweitgefühle mit dieser Meta-Vernunft verarbeitet oder hinterfragt?
Die Zweitgefühle, also das ist jetzt eine Definitionsfrage, mir ist sehr bewusst, dass ich alles sehr rasch abgehandelt habe. Die Erstgefühle braucht man für die Metaebene, dort lernen wir was. Die Erstgefühle haben Energie, die Zweitgefühle kosten Energie, die kosten Kraft. Das ist Grübeln, das ist unnötig, das führt nirgendwo hin, das braucht man dort nicht. Also die Botschaft, die ich damit verbinde, heißt Erstgefühle nutzen. Die haben die Botschaft. Das, was weh tut, das, was Angst macht, das, was ohnmächtig macht, das, was wütend macht, Erstgefühle, aber nicht dieses dann drüber noch einmal grübeln. Das ist das, was ich meine mit streichen.
Ja, ich wollte nur kurz fragen, was Sie meinen mit Denken, Verstehen und Entwickeln. Das war mir noch unklar bei den sechs Punkten.
Das ist, was ich gemeint habe mit den verschiedenen Denkebenen, die wir hätten im Gehirn, die wir aber nicht nutzen. Wir haben, und das muss ich doch vielleicht kurz sagen, was ich damit meine, wir haben einfach eine Basisausstattung, die wir von Geburt an mitbekommen, ein Reflexsystem. Das ist sehr rudimentär bei den Menschen, das ist bei den Säugetieren besser ausgeprägt, aber ein bisschen was davon haben wir auch, dass wir Reflexe haben. Gleich darüber lagert sich das Erziehungssystem. Das heißt, wir haben gelernt, was gut und richtig ist, was man hier darf in unserer Gesellschaft, in der Familie, was man nicht darf. Das verankert sich so fest in uns, als wäre es ein Reflex. Wer darüber nicht hinausgekommen ist, der handelt und denkt eben, der sieht etwas oder jemanden und hat sofort ein Urteil. Darüber weiterzuwachsen mit der Selbstreflexion heißt, ich schaue mal, was habe ich mitbekommen von zu Hause, kann ich das heute überhaupt noch brauchen? Es wertschätzen und aussortieren, was man nicht mehr brauchen kann. Selbstreflexion. Was sehr viele, sehr idealistische Menschen fast gar nicht ausgebildet haben, ist das strategische Denken. Die leben immer in so einer Illusion von authentisch und ich bin so, wie ich bin. Und strategisch haben sie eher negativ besetzt. Also ein Ziel zu erreichen mit Schritten, da rege ich an, gibt's auch Anregungen und Listen dazu, wie man das entwickelt. Dann muss man diese Spiele spielen, dann muss man das alles tun, wie man eben drei Züge vorausdenkt und in Gegnerschaften denkt. Also ich war in den 70er Jahren Lehrerin in meinem ersten Berufsleben und da haben wir alles partnerschaftlich versucht, eben in der Erziehung zu machen. Und es war alles immer gleich gut, wenn ein Kind gesagt hat, 2 und 2 ist 5, haben wir gesagt, super, ist schon fast richtig. Dieses strategische Denken, dieses auch richtig und falsch zu sagen und zu sagen, ja, sich einordnen können und schrittweise sich einem Ziel zu nähern, das ist bei vielen Menschen schlecht ausgebildet. Bei erfolgreichen Menschen, also bei vielen idealistischen Menschen, bei Menschen, die sehr stark in der äußeren Welt erfolgreich sind, die haben fast kein Selbstreflexionssystem. Also die kommen auch nicht ins Coaching, weil die können eh alles selber. Die und immer sind die anderen schuld. Also das ist sehr, das geht strategisch, schrittweise und immer sind die anderen schuld und durch wie beim Sport mitten einfach durch die Lücke und ins Ziel. Das alles auszubilden und was ich dann noch dazu gefügt habe, weil es mir sehr wesentlich erscheint, ist das Transzendenzsystem. Das heißt, manche sagen, das gibt's nicht, weil es gibt einfach nichts außer das Leben hier. Aber manche Menschen beschäftigen sich damit, ob es eben ein Leben nach dem Tod gibt, ob es irgendwas gibt, was nicht mit dem Materialismus so eng verbunden ist. Das sind die 5 Denksysteme. Und was ich damit meine, mit der Zeile, die eben hier zu kurz gekommen ist, ist zu schauen, welche habe ich überhaupt in Verwendung. Also besitzen tun sie alle, aber wenn sie sie nicht verwenden, dann ist es wie mit Muskelpartien, dann funktionieren sie halt eine Zeit lang nicht gut, dann muss man sie ausprägen, trainieren und weiterentwickeln. Und mit einem gesamten funktionierenden Gehirn tun wir uns wesentlich leichter, als wenn wir nur aus dem Reflex heraus unser Leben bestreiten wollen.
Sie haben angesprochen, dass es als Widerstand gegen das kapitalistische System oder gegen den Sieg des kapitalistischen Systems, des Neoliberalismus, notwendig wäre, wieder bereit sein zu politischem und sozialem Kampf. Wenn man die heutigen Jugendgenerationen ansieht, also die Gen Y oder die Gen Z oder wie immer sie heißen und ihre Wertewelten, die ja ziemlich fasergeschmeichelt sind, glauben Sie, dass überhaupt der Potenzial dafür da ist?
Ja, erstens glaube ich, dass es sehr stark von uns Alten abhängen wird, weil wir einfach die ältere Generation ist diejenige, die erstens noch Geld hat, eine Pension kriegt und nicht mit 60 im Allgemeinen abtritt von der Bühne. Also ich denke schon, dass ältere Menschen sehr stark in der Politik arbeiten könnten und sollten. Und die Generation Y, zu der habe ich auch ein ganz besonderes Verhältnis, das ist keine ganze Generation. Das ist eine Generation aus einem ganz schmalen Segment der Gesellschaft und auch nur, solange sie noch von zu Hause erhalten werden. Wenn sie mal nicht mehr im Hotel Mama wohnen und wenn sie kein Geld von zu Hause bekommen, keinen Job bekommen, ist aus mit dem Fasergeschmeichelten. Dann sind die depressiv, sie kämpfen nicht, sie sind depressiv, sie sind auch mit Medikamenten und Drogen unterwegs oder Alkohol und Das wird aber nicht ewig so weitergehen. Es wird, wenn der Leidensdruck groß genug ist, sich eine Gesellschaft auch wieder aufbäumen. Also es ist halt, wir leiden auf hohem Niveau, muss man dazu sagen, ja, weil so wirklich weh tut es jetzt uns und den Intellektuellen, und irgendwo haben wir einen Sozialstaat, der auch noch funktioniert. Also es ist noch, tut noch nicht so richtig weh, und der Mensch bewegt sich halt meistens erst, wenn es wirklich weh tut. Aber das glaube ich schon, dass es hier eine Veränderung geben wird, und dann muss man sagen, die Migration wird schon auch einen Einfluss haben. Weil es kommt, von der Wertewelt habe ich jetzt gar nicht gesprochen, aber es kommt ja hier nochmal eine ganz andere Generation mit ganz anderen Werten, mit einer ganz anderen Körperlichkeit in unsere Gesellschaft. Und was das dann mit unserer Jugend macht, das, meine Lehrerkollegen erzählen die Beispiele, wie das dann ausschaut, wenn die zu denen sagen, willst du drüber reden, ja, das funktioniert halt nicht. Ja, was wir gelernt haben als Konfliktlösungsstrategie, zu sagen, da machen wir jetzt eine Familienkonferenz und dann besprechen wir das im Vertrauenskreis, das funktioniert dann nicht. Wir werden andere Machttechniken lernen müssen, und aus unserer Komfortzone und aus unserer, wir machen mir die Hände nicht schmutzig, Ecke herauskommen müssen. Und das wird die Frage sein, das ist das, was ich in Beobachtung habe, wie weh es uns tun muss, bis das passiert. Weil ich gehöre auch dazu, ich kann das machen, was ich tue, ich kann Bücher schreiben, Vorträge halten, aber so wirklich, ja, ich sehe es nicht. Ich sehe bei meinen Vortragsreisen, das ist vielleicht schon noch eine interessante Beobachtung, viele kleine Initiativen, besonders in den Regionen, auf dem Land, in den Dörfern, viele kleine Initiativen. Aber was nicht passiert ist, dass die sich zusammenschließen und eine größere Kraft entwickeln. Das ist alles vereinzelt. Wenn man aber sieht, wie weit diese kleinen Pflänzchen schon verteilt sind, dann wird es vielleicht irgendwann Klick machen und sich zusammenschließen. Aber was, wissen wir alle nicht. Also darum können wir nur vermuten, wir wissen es nicht. Wir müssen lernen, in unsicheren Zeiten zu leben. Wir wissen nicht, was morgen ist. Wir wissen nicht, ob es übermorgen passiert. Wir wissen gar nichts. Deswegen auch das mit dem Notfallplan. Da gibt's auch im Buch ausführlich, was ich den Menschen empfehle als Vorsorge. Weil ja alle sagen, wie soll ich vorsorgen, was soll ich eigentlich machen, wenn eine Katastrophe kommt. Das heißt, sich nicht fürchten, sondern handeln.
Sie hörten Auszüge aus dem Vortrag von Christine Bauer-Jelinek. Sie ist Psychotherapeutin, Seminarleiterin, Wirtschaftscoach und Autorin. Ich hoffe, der Vortrag von Bauer-Jelinek konnte einige Antworten geben, zum Beispiel auf die Frage, was mit unserer Gesellschaft, der Politik und den Medien los ist, oder wie sie sich gegen Machtspielchen und Übergriffe wehren können und was ihr gesellschaftspolitisches Engagement eigentlich bringt. Im Aktionsradius geht es am Dienstag, den 30. Jänner weiter. Da findet die Vernissage von Susanne Kompast statt, die Katzelmacherin, so lautet der Titel ihrer Ausstellung, die im Rahmen des Februar-Schwerpunktes Tier-Mensch-Beziehungen gezeigt wird. Die 1957 in Wien geborene bildende Künstlerin Susanne Kompast ist eine regelrechte Nomadin. Ortswechsel innerhalb Wiens oder an anderen Orten. Damit verschafft die Bewegung der Künstlerin geistige Freiheit. Ein Ansatz der Künstlerin ist die Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Raum, indem sie mit interaktiven Kunstmontagen dem politischen und sozialen Kontext verschiedener Themen nachgeht. Eine ganz andere Komponente sind die Katzen- und Hundedarstellungen. Hier parodiert sie geradezu die neue Häuslichkeit, die in ihr Leben eingekehrt ist. Diese Darstellungen sind im Aktionsradius, wie schon erwähnt, ausgestellt. Am 30. Jänner wird diese Ausstellung eröffnet und ist dann bis Ende Februar im Aktionsradius am Gaußplatz zu sehen. Weitere Programmpunkte im Februar, bei denen es um Frage nach der Bedeutung des Tiers und der Tier-Mensch-Beziehungen geht, ist ein Vortrag von Reingard Spannring. Sie ist von der Universität Innsbruck und ist eine der wenigen heimischen Expertinnen für Human-Animal Studies. Der Aktionsradius lädt am 6. Februar zu einem Vortrag zur Subjektwerdung der Tiere. Veranstaltungen gibt es dann jeden Dienstag im Februar, zum Beispiel am 13. Februar mit Bodo Hell und Renald Deppe, am 20. Februar die Filmvorführung von More Than Honey und am 27. Februar ein Musikkabarett mit Linde Prelog und Extra Cello. Die Schauspielerin und Autorin Linde Prelog lässt tierische Heldinnen und Helden Stellung beziehen und gesellschaftliche Gegebenheiten hinterfragen. In ihren tierischen Reden werden sie zu liebevollen Aufdeckern menschlicher Schwächen und Unzulänglichkeiten. Musikalisch begleitet wird sie von Extra Cello. Edda Breit, Melissa Coleman, Margarete Deppe und Gudula Urban haben Extra Cello 2004 gegründet. Die vier Cellistinnen loten die Grenzen ihres Instrumentes aus, von getragenen Melodien und Liedern über Noises aller Art bis zum groovigen Rockbass. Von Extra Cello hören wir jetzt noch den Song Let's Have a Talk. Kommen Sie vorbei am 27. Februar und hören Sie sich das Kabarett von Linde Prelog und die Musik von Extra Cello live im Aktionsradius an. Das war's für heute von Radio Augartenstadt. Das Programm, das komplette Programm finden Sie unter aktionsradius.at, auch auf facebook.com/aktionsradius. Michael Händel verabschiedet sich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Radio Augartenstadt, die Sendung des Aktionsradios Wien.